Saidi, ich dachte ja bisher immer, dass die Leute ihr Geld besser im Sommer im Griff haben, weil sie zum Beispiel keine Weihnachtsgeschenke kaufen müssen, keine Heizkosten oder geringe Heizkosten und so weiter und so fort. Aber es gibt Hinweise, dass ich da komplett falsch liege.
Ich glaube, der Punkt ist der, dass du im Winter die Kosten mehr im Blick hast. Ne? Da ärgerst du dich zum Beispiel, wenn deine Heizkosten raufgehen und so. Das hast du, machst du bewusster. Im Sommer gibt es einfach viel mehr Gelegenheiten, mal eben schnell und auch gar nicht wenig Geld auszugeben.
Das ist so. Und ich merke das auch tatsächlich, dass eben man ist so ein bisschen mehr in diesen, ich gönne mir mal ein bisschen.
Klar.
Man muss ja auch das gute Wetter endlich mal nutzen.
So wie im Supermarkt, ne, wenn da halt dann die Musik spielt und dann haben sie ja doch, also die Luft ist ja auch besonders im Supermarkt und so weiter, das soll ja alles gute Laune machen. Naja, also ich bin ja jetzt kein Psychologe an der Stelle, zumindest kein Experte. Wenn das Wetter besser ist, natürlich fühlst du dich besser, dann bist du auch ein bisschen freigebiger beim Geld, bin ich mir sicher.
Tatsächlich gibt es eine kleine Studie von einem E-Commerce-Anbieter, Joybuy, die sagen, dass 52% der Deutschen, also oder der befragten Deutschen in ihrer Studie zumindest, über die Hälfte von denen im Sommer mehr ausgeben, als sie eigentlich vorhatten.
Ja, okay, mehr als gewollt sozusagen.
Mehr als gewollt. Ihr Budget nicht mehr so richtig im Griff haben vielleicht, wie sie es vielleicht mal geplant hatten.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, weil ich glaube, das kennen wir alle und das kenne ich halt auch. Ja, natürlich wird der Urlaub tendenziell immer ein bisschen teurer als geplant. Das kannst du noch so gut durchplanen. Also mein krassestes Beispiel war unser Amerika-Aufenthalt oder Urlaub vor 2 Jahren. Und ich glaube, ich hatte noch nie einen Urlaub so krass durchgeplant. Ich hatte jede Fahrtstrecke, jeden Tag, wenn wir so noch ein paar tausend Meilen gefahren, dann musst du schon ein bisschen planen. Durchgeplant, ja. Und trotzdem hatte ich zum Schluss, ich weiß es nicht mehr, also bestimmt irgendwas in der Größenordnung zwischen 2.000 und 3.000 Dollar mehr ausgegeben als geplant.
Das ist, hätte ich dir jetzt nicht zugetraut.
Doch, das geht schnell in Amerika.
In den USA geht es vor allem momentan sehr schnell. Aber genau darum soll es gehen. Warum ist denn der Sommer eigentlich immer so teuer? In der heutigen Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Sophie. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie.
Weißt du, Sophie, was mir beim Thema Urlaub natürlich immer einfällt, gerade jetzt bei meinem Amerika-Beispiel, mir fällt immer das Thema Kreditkarte ein.
Ah ja, ja, stimmt, das war der Urlaub, ne?
Ja, das war der berühmte Urlaub, ne? Also wer die Story noch nicht kennt, ich stand in Las Vegas am Mietwagenverleih, wollte unseren Camper, unseren RV abholen und habe so aus völliger Gewohnheit meine Mastercard-Debitkarte gezückt. Und mich dann erstmal, und es natürlich nicht gemerkt, und mich dann gewundert, dann was dann hieß so, Card not valid. Einmal kurz schlucken, ist jetzt unser Urlaub im Eimer. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist keine echte Kreditkarte, die ich da gezückt habe. Und dann habe ich meine Hanseatic Genial Card Visa Kreditkarte, die wir natürlich auch empfehlen, gezückt. Und mit der war es dann kein Problem, die entsprechende Kaution für den RV, für den Camper da zu hinterlegen. Aber es muss ja auch gar nicht mal jetzt nur um Mietwagen gehen, wo es sich total empfiehlt, ne, eine echte Kreditkarte im Urlaub dabei zu haben, weil eben solche Mietwagenverleihe schon öfter mal nur eine echte Kreditkarte empfehlen. Sondern schlichtweg einfach nur, wenn du die Eurozone verlässt, so würde ich es mal beschreiben, kann es halt schon echt teuer werden. Ne? Ob jetzt abheben am Geldautomaten oder dann auch bezahlen in der fremden Währung, das müssen jetzt nicht zwingend US-Dollar sein, ne? Das reicht ja schon, wenn es britische Pfund sind oder ähnliches, da können halt diese Gebühren echt unangenehm werden. Und ich kann mich noch erinnern, das ist schon lange her, habe ich den gleichen Fehler mal damals noch in Kroatien gemacht, ne? Wo das noch nicht Euroland war. Und das hat mir dann echt nach dem Urlaub, hat mich das super geärgert. Ach, es waren, glaube ich, 17 Euro oder sowas an Gebühren, aber muss irgendwie nicht sein. Ja? Und da lohnt sich schon mal vor dem Urlaub eine ordentliche, für den Urlaub geeignete Kreditkarte zu besorgen. Und wenn du auch eine suchst, dann schau mal in unseren Kreditkartenvergleich von Finanztipp. Einfach googeln Finanztipp Kreditkarte oder den Link in den Shownotes.
Genau. Und da bleiben wir auch doch mal direkt beim Thema Urlaub. Das ist ja so das Erste, was einem vielleicht einfällt, was so ein bisschen teurer ist. Aber eigentlich, ich habe es ja eben schon mal in der Vorbesprechung gesagt, im Winter macht man ja auch Urlaub. Ist ja nicht so, dass man da nicht auch mal sich ein bisschen frei nimmt.
Ich glaube, wir müssen es jetzt auch ein bisschen spiegeln für alle Wintersportler und Skifahrer, der ich nicht bin. Ja. Also bei mir geht die ganze große Masse des Geldes für den Sommersport. Bei mir Baseball mit meinen Jungs raus, das ist kompletter Sommersport. Und da stehen alle Reisen zu Turnieren und was weiß ich noch. Dieses Jahr fliegen wir nach Mexiko sozusagen zur Weltmeisterschaft. Und das macht natürlich dann den Löwenanteil der Ausgaben. Aber ja, du hast völlig recht, natürlich. natürlich kann Skifahren, soweit ich mich auskenne, kann er richtig teuer sein auch. Und dann muss es natürlich auch Winter im Griff haben.
Aber du hast natürlich recht, auch dass man im Winter, man hat so Kosten, die hat man im Kopf. Also ich bin auch so jemand, ich versuche erst zu heizen, so spät, wie es nur menschenmöglich ist. Also so wirklich, wenn ich an der Grenze bin zum Erfrieren, dann bin ich so, jetzt schmeiße ich mal die Heizung an. Da hat man das irgendwie so ein bisschen präsenter, weil man irgendwie gerade in den letzten Jahren mit den Heizkosten, wie die gestiegen sind, das auch präsent haben musste ein Stück weit. Und im Sommer ist es halt ein bisschen mehr Lifestyle vielleicht hier und da. Gerade dieser Sommer ist ja auch besonders warm und man sitzt vielleicht auch gern mal draußen rum.
Ich bin mal gespannt, wie das sich da die Einstellung, oder nein, nicht die Einstellung, Falschung ist falsch, aber was sozusagen in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, was schon auf uns noch zukommt. Ne? Also ich glaube, irgendwann werden auch unsere Kosten im Sommer steigen, dann wenn nämlich Klimaanlagen in Deutschland bekanntermaßen ja, glaube ich, bis vor kurzem ausverkauft gewesen. Wenn die halt viel gängiger werden, dann kann man nur hoffen, dass wir dann viel günstigen Strom von den Solardächern haben, die Klimaanlagen dann betreiben.
Genau, und Klimaanlage ist tatsächlich so ein Punkt, wieso Stromkosten und so Nebenkosten, die man halt so hat, gar nicht so viel niedriger oder auch Ventilatoren. Also man denkt immer so, ja, vielleicht braucht man das Licht nicht so viel, also ne, alles das, was man irgendwie weniger zu Hause braucht. Aber so eine Klimaanlage, dachte ich, würde auch total viel verbrauchen. Verbraucht, also ich habe mir jetzt mal ein paar Berechnungen von anderen angeschaut, das war immer alles so zwischen 40 bis 60 Euro im Jahr. Es ist dann auch nicht so krass.
Okay. Also, mich mal die Außentemperatur dazu interessiert, aber okay.
Ja, genau. Also das rechnet dann, weiß ich nicht, mit 30 Tagen, dass du die nutzt für 10 Stunden am Tag, was ja auch schon viel ist.
Okay, das ist schon viel. So. Das ist schon nicht ohne. Ja.
Und dann gibt es unterschiedliche Klimaanlagen, die du, so diese zweigeteilten, wo du eins draußen, die sind wohl effizienter, die sind auch teurer. Also am Ende ist die Logik so oder so, natürlich ist erstmal die Anschaffung von so einem Gerät Also worauf sie eigentlich gekommen sind bei dieser Studie ist, dass der Hauptdriver für diese für den Fall, dass die Leute auf einmal mehr Ausgaben haben, als sie denken, so unerwartete Sachen sind.
Klar, natürlich, ja, genau. Und deswegen glaube ich auch, das macht das Heizen in dem Sinne erstmal nicht viel aus, weil irgendwie hast du das schon ein bisschen im Blick. Ne? So wie du sagst, du drehst die Heizung spät auf. Das machen wir jetzt zum Beispiel nicht, aber ich versuche es dann schon auch mal maßvoll zu haben. Ne? Also einer unserer beliebtesten Instagram-Posts war ja immer, wie hoch muss man da den Thermostat einstellen? Das haben meine Kinder irgendwie, glaube ich, schon relativ früh gelernt. Das war mir immer sehr wichtig, dass die verstehen, nee, du musst nicht auf 5 aufdrehen, wenn es kalt ist im Zimmer. Das haben die schon relativ gut gelernt. Aber zeigt ja, da hast du eine Awareness für die Kosten und deswegen gehen die normalerweise nicht total durch die Decke.
Ja, und das Spannende ist ja, dass dann so, also ich war auch unter denjenigen, die dieses Jahr plötzlich eine Klimaanlage wollten. Ich habe keine eingebaut und ich habe auch keine gekauft, weil komplizierte Story mit meinem Dach.
Okay.
Ich bräuchte sie dringend, aber es ist gerade nicht möglich.
Ihr könnt euch alle auf Instagram das entsprechende Reel von der schwitzenden Sophie in ihrer Wohnung anschauen.
Ja, also es ist spannend und ja, es wird auch nur, also gerade ist wild. Anyhow. Da dachte ich auch so, ja, gut, dann, also ehe, dass ich nicht schlafe, kaufe ich jetzt halt dann mal eine Klimaanlage. Jetzt habe ich einfach nur einen Ventilator da stehen, das ist auch okay. Aber es sind halt, das sind so diese plötzlichen Sachen, die man dann so dringend braucht. Oder auch, ich war am Wochenende am See und dann habe ich so einen Menschen auf dem Stand-Up-Paddling-Board gesehen und war so, brauche ich jetzt eins? Jetzt, wo ich in Bayern wohne und
ja,
ständig
ich
am See
also,
bin.
Das ist doch für dich, du bist ja auch sehr sportlich, also insofern, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Siehst du mal, von wegen unerwarteter Ausgaben, da ist sie dann leider anders, oder leider bin ich halt anders gepolt. Ich glaube, ich nehme mir seit Corona, seit 6 Jahren vor, mir einen Sub zu kaufen, und habe es immer noch nicht hingekriegt.
Ja, das Ding ist aber auch da, ist ja auch vielleicht gut, weil ich wäre jetzt so, ja klar, kaufe ich jetzt halt einfach, aber ich habe dann so am Ende des Tages gemerkt, ja gut, du kannst es halt auch überall ausleihen und für die 3 Mal, die ich jetzt realistisch, also ich wäre jetzt natürlich gern jedes Wochenende am See, aber realistisch bin ich vielleicht noch 3 Mal am See. Da muss ich jetzt auch keinen Sub kaufen.
Okay, das ist natürlich ein Argument.
So Cost per Use ist dann nicht ganz so gut.
Ja, aber bei mir ist es schon genauso. Ne? Auch so der Gedanke, völlig richtig, wie oft ist man am See und wie oft benutzt man das dann? Ja, wenn du es dir dann kaufst, dann machst du das bestimmt auch regelmäßig. Aber das ist wie mit dem Fitnesstraining. Ja? Wenn du dir keine Routine angewöhnst, dann machst du es halt auch nicht mehr. Bei uns ist es halt genau andersherum, ja? Weil wir halt jedes Wochenende auf dem Sportplatz verbringen. Alles, was da am Sportplatz benutzt werden kann, ob das jetzt ein Liegestuhl ist oder ein neues Ausrüstungsgegenstand, in dem Fall für meine Söhne, da weißt du, das wird hardcore benutzt, da ist der Cost per Use, der lohnt sich halt.
Ja. Ja, genau. Das ist immer was man sich ganz gut anschauen kann. Spannend war in der Studie, dass auch 54% der Befragten wohl Preisaufschläge bei typischen Sommerprodukten sehen und die auch in Kauf nehmen. Also natürlich wird eine Klimaanlage im Sommer mal eben deutlich, deutlich teurer.
Aber das liegt natürlich daran, das ist ganz klar, ne? Weil wir in Deutschland halt noch nicht auf solche Hitzewellen, wie wir sie jetzt haben, eingestellt sind und deswegen denken die Leute da noch nicht so viel voraus und dann kommt halt der Urgent Need, die Dringlichkeit dahinter und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Ne? Also die Leute denken da schon viel mehr voraus. Ich habe mich neulich mit einem Freund von uns unterhalten und die sagen halt, ja, das hat sich halt wirklich gelohnt, das hatten sie auch einberechnet, dass sie in ein neu gebautes Haus gezogen sind, weil die machen halt das, was man natürlich machen sollte, die reißen in der Nacht alles auf sozusagen und in der Früh das erste, was immer, alles zu und das Haus ist halt sowohl sozusagen nach innen als auch nach außen gut isoliert, das heißt, es hält auch die Kühle dann ganz gut. Das ist schon der Vorteil von einem Neubau. Also nur wie man halt dann auch darüber nachdenken muss. Früher hätte man nur gedacht, ja, hält das Haus im Winter die Wärme oder nicht? Ja, jetzt musst du auch andersrum denken.
Ja, das ist, das wird bei mir gerade erneuert, dankbarerweise. Okay. Da habe ich dann nächstes Jahr vielleicht was davon, mal schauen. Aber das ist vielleicht schon auch so ein bisschen der erste Tipp, ist, ganz viel von diesen Extrakosten sind einfach ein bisschen auch schlecht geplant. Also gar nicht so als Vorwurf, aber so einfach Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, gerade wenn es um so Sachen wie Hitze geht, wäre mein Appell tatsächlich, denkt mal im Winter drüber nach, was jetzt, weil es wird nicht deutlich kühler jetzt in den nächsten Jahren. Es wird eher immer noch heißer und wir sind in Deutschland einfach nicht darauf vorbereitet.
Ja, genau. Also, und jetzt kommen wir mal vielleicht an diesem unangenehmen Hitze-Thema weg. Ich wollte mal kurz auf das Urlaubsthema zu sprechen kommen. Also, das ist ja, glaube ich, auch ganz normal. Man will ja auch im Urlaub nicht auf den letzten Euro schauen und so weiter. Aber ich glaube, das ist, wenn man das sagt, ich will das ein bisschen planen und dann mich nicht vorher hinterher ärgern, dass es irgendwie vierstellig teurer geworden ist oder sowas in der Richtung. Ja, dann macht natürlich ein eigenes Urlaubs- oder zumindest ein eigenes Spaßkonto, haben wir das immer genannt, schon Sinn. Also du sagst, okay, ich lege jetzt, ich sag mal was, worauf habe ich es früher immer gemacht, das funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut. Ich lege jetzt die Rückzahlung von der Steuererklärung da drauf, ja, und das ist dann quasi unser Urlaubsbudget oder zumindest ein Teil von dem Urlaubsbudget. Also da liegen halt dann, naja, kommt natürlich sehr drauf an, ob du Single bist oder Familie wie bei mir und so weiter, aber da liegt dann halt irgendwie ein vierstelliger Betrag und das ist unser Urlaubsbudget.
Ja.
Und wenn es leer ist, dann ist leer. Ja, dann ist halt nicht mehr. Kann man so machen, muss man nicht machen, weil das macht dann vielleicht manchmal am Ende, gerade vom Ende vom Urlaub, wenn es dann leer ist, macht der Urlaub vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß. Aber nur so ein Tipp, ja, wenn du sagst, ich ärgere mich aber hinterher, also wenn dann sozusagen im Herbst erstmal große Flaute ist, weil hat man kein Geld mehr nach dem Urlaub.
Ja, ich glaube, das ist generell so ein bisschen das Thema, dass man, also weil Urlaub ist so ein Ding, das kann man planen zum gewissen Grad. Man weiß, dass man jedes Jahr in Urlaub fahren möchte. Viele in Deutschland oder immer mehr Leute sagen, sie können es sich nicht leisten, was ich mir auch gut vorstellen kann. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wenn man kategorisch, also wir haben ja 50, 30, 20 und 30% ist ja das Freizeitbudget, jetzt jeden Monat so ein bisschen was zur Seite legt auf ein Tagesgeldkonto, nur für einen Urlaub, da sammelt sich dann schon was. Und dann kann man auch entspannter in den Urlaub fahren. Aber man ist auch sensibilisierter, weil man hat ja da mühsam, beziehungsweise nicht mühsam, aber man hat halt drauf hingespart und man hat dann eine gewisse Summe, mit der man halt dann auch gut arbeiten kann und kann sich das genauer überlegen. Weil bei mir persönlich ist halt so ein bisschen der Punkt, ich fahre, also Urlaub ist für mich ab der Sekunde, wo ich den Flughafen betrete, gelten keine Regeln mehr.
Okay.
Das ist so, da kaufe ich auch das Wasser für 4 €. Das würde ich in echt nie machen. Wenn ich irgendwo im Supermarkt ein Wasser für 4 € sehen würde, ich so, spinnt ja, aber da ist auf einmal dann.
Das verstehe ich auch und das braucht der Mindset und der Mind braucht das ja, glaube ich, auch. Ich glaube, es ist halt die Frage, wie, also ich kenne das ja auch von mir selber. Der Punkt ist ja, also ich habe ja 3 heranwachsende Söhne, die dann auch echt gut essen und zu Hause haben wir das alles gut unter Kontrolle. Und das ist jetzt ein guter Hinweis darauf, wie viel Essen gehen. Nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland kostet, ja. Weil wenn wir zu Hause kochen und mit Aldi und so weiter, dann habe ich das alles unter Kontrolle. Aber es gibt dann doch immer wieder, und in Amerika war es besonders krass, ja, dass ich das völlig unterschätze, wenn du halt dann zu 5 essen gehst.
Ja,
haut oh Gott. Halt einfach mal fett rein und die essen halt auch richtig ordentlich und in den USA ist es sowieso dann nochmal teurer. Ja, das hatte ich halt einfach.
Aber da hast du wenigstens auch die großen Portionen. Das ist ja immer alles super size.
Das stimmt, aber das geht dann auch weg. Aber das ist halt der Punkt, ja. Also da kannst du noch so genau planen, so Sachen unterschätzt du halt dann an der Stelle einfach mal.
Ja, und du willst ja dann vielleicht auch irgendwie noch eine Führung mehr machen oder noch eine Unternehmung mehr machen und so. Man ist da so in so einem, also ich habe mir überlegt, das ist so ein bisschen wie dieses Scarcity-Mindset. Man ist so das ganze Jahr, hält man sich vielleicht so ein bisschen zurück und dann im Urlaub. So ein bisschen wie wenn man die ganze Zeit Diät macht und dann gönnt man sich eine Pause davon und dann geht's halt völlig ab. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen ein Auge vielleicht drauf haben, wenn man dafür anfällig ist.
Ich glaube schon, dass man, also das mache ich ja durchaus schon auch, ich bin ja auch im Urlaub schon ein bisschen sparsam und so weiter, wenn man halt ein bisschen Mühe drauf verwendet und nicht jeden Abend einfach nur whatever, ja, sich wegschießt oder besonders viel schläft und so weiter. Also es hilft mir schon, aber wenn ich so ein bisschen mir überlege, okay, was machen wir morgen? Okay, um die Uhrzeit haben wir dann Hunger, wo könnte man da sein? Und dann gucke ich halt einfach mal auf Google Maps in dem Fall, da gibt es natürlich auch TripAdvisor und was weiß ich, also, wo sind da Restaurants mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, weil es ist halt, also entweder du rennst in eine überteuerte Touristenfalle rein, wo du dich dann sowieso über das Essen ärgerst, oder du bist völlig ausgehungert und dann ist uns auch neulich in Italien mal wieder passiert, rennst du in ein Restaurant, was halt ein bisschen zu fein ist. Es ist zwar dann toll, dass du irgendwie so voll geschwitzt von der Wanderung am weiß gedeckten Tisch sitzt, ja, aber die 200 Euro fürs Essen hättest halt jetzt irgendwie auch nicht gebraucht.
Ja, ja, das ist mir auch tatsächlich schon genauso passiert. Was auch immer so ein Thema ist, ich weiß nicht, inwiefern das ein Thema bei deinen Jungs ist, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was mindestens viele Frauen haben, Urlaubsgarderobe. Und das ist was, da habe ich früher Dinge gekauft für den Urlaub, die habe ich auch nur im Urlaub getragen. Es gab wie einen Koffer im Keller, da wusste ich, da ist all das drin, was ich sonst in meinem Leben nicht anziehen würde.
Aber sagen wir so, hast du das dann auch nur einmal im Urlaub angezogen oder dann wenigstens schon so paar Jährchen?
Ja, vielleicht so 2 Jahre.
Okay, also aber zweimal.
Ja, vielleicht dreimal, wenn man so, aber also da auch nochmal Thema Cost per Wear. Ja. Vielleicht überlegen, ob man nicht, also weil das war dann so Sachen wie so ein Strand, also eigentlich alles für einen Strand
okay,
überwurf, bla bla bla. Und du denkst dir so.
Aber ich wollte gerade fragen, also wieso kauft man sich so Dresses, ja, die man dann nur im Urlaub?
Weil man im normalen Alltag keinen Anlass hat und dann im Urlaub ist für mich auch immer meine einzige Foto-Opportunity. Ja. Sonst mache ich ja im Alltag, lasse ich mich ja nicht die ganze Zeit abdichten, aber im Urlaub bin ich so, will ich hier ein Bild machen, können wir da ein Bild machen und da wird dann Wert drauf gelegt. Aber ich habe das tatsächlich jetzt die letzten Male gelassen, weil ich mir wirklich dachte, das lohnt sich doch hinten raus nicht, es sei denn, ich würde es danach direkt wieder verkaufen.
Das Lustige ist, das erinnert mich an ein Gespräch mit einer bekannten Freundin vor vielen, vielen Jahren, die mit einem Italiener verheiratet ist und in Italien lebt und die mir klar gemacht hat, dass das, also zumindest ihrer Behauptung nach, vielleicht kannst du das nachvollziehen, dass das schon relativ, also mindestens mal deutsch ist oder keine Ahnung, mittel- und südeuropäisch, also in Südeuropa das halt nicht gängig ist, weil natürlich auch man da Sachen zum, auch wenn du nur Eis essen gießt, putzt du dich halt schon mal raus sozusagen. Also die kämen gar nicht auf die Idee, solche Sachen nur für den Urlaub zu kaufen. Das ist schon auch ein bisschen...
Das ist ein Kulturding.
Das ist ein Kulturding,
das
absolut.
Stimmt. Ja, das, ja, fair. Das würde ich
weil sie interessanterweise dann hat sie sich über ihren Mann lustig gemacht, dass er das aber ganz genauso macht. Ne? Also er haut auch natürlich auch die Sachen sozusagen, die dann speziell dafür... Also da legen die Männer auch für mein Empfinden deutlich mehr Wert.
Lustig, weil mein Vater hat jetzt lange in Italien auch gelebt, unter anderem. Der hat sich, also mein Vater, der
kulturell assimiliert oder nicht?
Der, ja, also nee, gar nicht. Der trägt legitim bis heute Klamotten, die 40 Jahre alt sind. Ja, gut, da sind zum Teil Hemden dabei, wo ich mir, ich denke, gehört jetzt auch ins Museum vielleicht. So, also der war da und war so, das ist mir aber total egal, was alle anderen hier machen. Ich laufe hier durch mit einer Selbstverständlichkeit, finde ich auch spannend. Also
ich bin ja so ein bisschen guilty in der Richtung auch, ja, und war neulich total stolz auf, also 40 Jahre nicht, aber ich war total stolz, dass ich neulich für ein Shirt, das, glaube ich, 15 Jahre alt ist, ein Kompliment bekommen habe. So viel falsch mache ich dann doch nicht.
Nee, das ist, weil das wiedergekommen ist. Ja, das ist wieder im Trend.
Das stimmt absolut.
Ja, wenn man Klamotten aufbewahrt, irgendwann werden die wieder.
Ja, ja, also ich habe neulich auch mal, wollte ich so eine alte Jogginghose entfernen und mein Sohn hat es mir fast aus der Hand gerissen, sozusagen. Du kannst es doch nicht wegwerfen.
Ja, so, dann haben wir das Thema Urlaub. Das ist ja der eine große, aber da habe ich das Gefühl, da plant man mal eher mit Geld und Ausgaben. wenn auch nicht immer gut. Also was ich mich auch gesehen habe, ich glaube fast 30% der Leute, die da in dieser Studie befragt wurden, geben tatsächlich Geld für kurz vorm Urlaub für so Express-Versand aus, weil sie vergessen haben, dass sie dann noch irgendwas brauchen. Also Planung hilft tatsächlich dem Geld auch so.
Ja, das kann ich nur zu gut nachvollziehen, ne? Weil ich bin auch so derjenige, der so kurz vorm Urlaub erst plant, weil ich einfach keine Zeit und es mir auch nicht so viel Spaß macht. Ne? Also mir macht schon Spaß, so einen Reiseführer, also so einen Trip zu planen sozusagen, aber was dafür notwendig ist, so die praktischen Sachen, das geht mir total gegen Strich her.
Da hilft inzwischen vielleicht auch so KI, das so früh, also weißt du, das ist schon mal so eine Packliste und dann kannst du ab. So, ne,
selbst das mache ich nicht, ja.
Ich auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es euch vielleicht.
Ich kenne auch Leute, die sowas machen. Ja.
Das ist ja so ein Ding. Und dann gibt es halt noch so das Offensichtliche im Alltag, was man, glaube ich, unterschätzt, ist, wie viel mehr man ausgeht. Ich finde das richtig, richtig krass. Also, weil ich merke das bei mir.
Im Urlaub, meinst du
jetzt? Nee, jetzt zu Hause, aber im Sommer.
Im Sommer, ach so, ey.
Also, das ist. Ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, wie viel mehr das ist. Nee, also ich, es ist nicht so, dass ich auf einmal mehr Freizeitbudget plane oder irgendwie meine Ausgaben anders plane, nur weil Sommer ist, oder?
Also okay, das gehört irgendwie. Also ich, im Winter, du hast halt einfach auch nicht so viel Bock drinnen und es ist kalt und allein schon, also mir geht es ja so, die ganze Anzieherei im Winter immer sozusagen, noch drei Schichten und was weiß ich alles. Und im Sommer allein dieses Gefühl, ja, draußen, muss ja Biergarten oder zumindest draußen im Restaurant zu sitzen, ist halt einfach ein ganz anderes.
Eis holen.
Ja, natürlich, das ist ja ganz normal, ja, und so weiter. Und deswegen, ich glaube, das ist bei mir schon irgendwie so drin und jetzt immer wieder bei meiner Steuerrückzahlung sozusagen, ja, der mittlerweile, ja, die Urlaube sind ein bisschen teurer geworden, das würde nicht mehr reichen, aber die Steuerrückzahlung ist schon halt auch irgendwie so Teil Sommerbudget. Das geht halt dann einfach mal.
Das ist gut, ist gut getimed.
Genau, ist über den Sommer weg.
Genau. Ja, genau, das hält nicht lange auch. Ja, also die Frage ist ja, also weil ich glaube, was so ein bisschen aus dieser Studie für mich rausgekommen ist, ist, dass viele tatsächlich ein Budgetproblem im Sommer haben. Und die Frage ist, haben wir dafür eine Antwort? Und die Antwort ist ja im Prinzip, so hart es klingt, besser budgetieren. Also
über den Winter sparen. Also
und machst du das?
Nein, ich mach's nicht. Okay. Wenn ich so drüber nachher, wenn ich so saldieren kann, ne, also meine, zumindest die großen Blöcke für den Urlaub, die lege ich schon wirklich konsequent aufs Tagesgeldkonto. Ne, ich habe ja auch berühmtermaßen nur ein Tagesgeldkonto, ne, Notgroschen und alles, was darüber hinausgeht, das weiß ich, das ist zum Wesentlichen zum Ausgeben da für übers Jahr hinweg. Und das ist dann auch so die, nicht so genau gerechnet, ne, aber das sind dann so die paar tausend Euro, die man halt so für den Urlaub ausgibt. Und was halt sonst so reinkommt, das ist in erster Linie die Steuerrückzahlung vom Finanzamt, das ist dann so ein bisschen das Sommerbudget, was man halt dann so für Eis und größere Sachen dann.
Fürs Eis, für einmal Eis.
Ja, also nicht nur für Eis, ne, aber für die Ausflüge, die man halt im Winter nicht macht, ausgibt. Und wer das nicht schafft, ja, dem würde ich tatsächlich sagen, also wenn du dich so einschränken kannst, ne, dann legst du halt mal im Winter, das ist natürlich völlig vom Einkommen abhängig, ja, 100, 200 Euro im Monat mehr aufs Tagesgeldkonto weg.
Ja,
was grundsätzlich übrigens hilft an der Stelle, ich werde nicht müde dafür zu werben, ja, weil ich weiß, dass es nicht so viele Leute machen, der gute alte Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto. Ja, weil allein nur, dass du halt systematisch mal was weglegst da zur Seite, hilft halt schon, so einen Puffer aufzubauen, auch wenn du eben deinen Notgroschen schon voll hast.
Also das ist jetzt so die vorausschauende, sehr vernünftige Lösung, die viele Medium anwenden werden, würde ich jetzt mal behaupten. Es wäre natürlich super, wenn ihr das alle macht, weil ich kenne mich selber. Ich weiß jetzt nicht, ob ich im Winter ist eigentlich eine gute Idee. Vielleicht sollte ich das mal anfangen. Ich probiere das jetzt mal. Ich berichte nächsten Sommer.
So fies Finanzvorsätze, das ist eine neue Kategorie hier.
Das ist gut.
Ja.
Aber die Frage ist ja, was, wenn man das bemerkt, was man dann irgendwie akut machen kann, weil was mir eben, das habe ich auch letzte Folge mit E-Mail als Tipp der Woche, sich konkrete Budgets, also so hart es klingt, auch im Freizeitbudget nochmal konkretere Budgets zu setzen für Dinge. Also das ist halt nicht Freizeitbudget und wir gucken mal, wie es rauskommt, sondern hey, okay, ich gebe so viel für Restaurantbesuche aus, vielleicht mache ich mir einfach jetzt mal ein Budget und wenn es voll ist, dann gehe ich halt nicht mehr. Also da muss ich halt so ein bisschen priorisieren, weil...
Also ich würde da auch raten, es wieder extra zu machen, das ist ja relativ kurzfristig. Ich meine, da lohnt sich natürlich dann auch, würde ich sagen, natürlich kann man jetzt für alles ein Tagesgeldkonto machen, aber da wirst du irgendwann, wie viele Tagesgeldkonten willst du denn verwalten? Da ist natürlich super, wenn du ein Girokonto hast, was Unterkonten anbietet, ne? Wo du so Pockets, heißt es ja zum Teil, oder sowas in der Richtung, machen kannst, wo du dann halt sagst, okay, jetzt schiebe ich da mal die I don't know. Die 2000 Euro hin, die sind dann für den Italienurlaub. Und wie du sagst, ja, wenn die alle sind, dann nur noch Pizza, aber sonst auch gar nichts mehr oder so.
Ja. Yeah.
Genau.
Ja, ich glaube, also ich habe es das letzte Mal auch gesagt, ich habe kein Konto mit Unterkonten.
Mhm.
Mein Gott. Shame on me.
Ist jetzt auch nicht zwingend, aber ja, muss man die Frage, wird es dir helfen?
Vielleicht. Was mir hilft, ist, ich habe jetzt einfach für, das war das Thema Kleidung, ich habe einfach nur Notiz auf dem Handy und da steht einfach die Summe drin, die ich maximal pro Monat ausgebe und ich trage das dann immer ein und dann merke ich so, okay, kann ich diesen Monat nicht mehr. Schade.
Okay, auch nicht schlecht. Okay.
So, also so ganz
simpel. Wäre mir viel zu mühsam, ja, so dieses Buch halten, aber wenn das bei dir funktioniert,
ja, aber das ist, weil es nicht so viel ist, ne? Okay. Weil das nicht so viele... ist jetzt nicht jeder Restaurantbesuch. Ich glaube, bei Restaurantbesuchen bin ich so ein bisschen bei dir. Aber ich glaube, so ein bisschen unterbudgetiert. Wir sprechen nicht oft genug über das Budgetieren, finde ich manchmal.
Ja,
ich
glaub, nee, das ist schon. Können wir gerne drüber sprechen. Also übrigens, so viel zum Thema Sophies Finanzvorsätze. Ja. Bei Emil hat es ja auch geholfen. Ne? Emil hatte, wer das nicht weiß, er auch mal einen Finanzvorsatz. Und wir haben ihm hier beigebracht, Pluralis Majestatis, wir haben ihm beigebracht, dass er nicht so oft in sein Depot schaut. Und ich glaube, er hat es bis jetzt auch durchgehalten. Muss ich ihn mal wieder fragen. Hat er bis jetzt auch durchgehalten? Also schauen wir mal, wie weit du das durchhältst.
Ja, das. Ich meine, es ist total angenehm, jetzt einen Vorsatz für in 6 Monaten zu machen. Das ist super.
Ding.
Denkt bestimmt keiner mehr dran. Vielleicht erinnert ihr mich dran. Das wäre super. So, aber das sind so ein bisschen, also nochmal vielleicht zusammengefasst, wie ihr so dieses Sommer-Geld-Leck, was da so entsteht, vermeiden könnt. Und das ist zum einen, so langweilig es klingt, achtet auf eure Budgets, macht vielleicht ein Haushaltsbuch, schaut einmal, wo ist das Geld-Leck, also wo fließt denn das ganze Geld hin, wo ihr am Ende des Monats denkt, huch. Das war jetzt doch ein bisschen mehr, also die über 50% von euch, denen das passiert. Wo fließt es denn hin? Und dann könnt ihr ein bisschen besser vielleicht adjustieren, wie ihr das budgetieren wollt und wie ihr das dann machen wollt mit einer Notiz oder Unterkonten oder wie auch immer das für euch irgendwie der beste Weg ist. Aber
ein guter Hinweis für mich immer, dass wie viel da geht, war tatsächlich übrigens wirklich Corona. Na, weil wir wissen ja, dass die Sparraten während Corona extrem gestiegen sind. Warum sind zum Beispiel während Corona so viele Leute zum Investieren gekommen? Ne? Weil sie auf einmal Geld übrig hatten. Und es ist ja nicht so, dass du während Corona nicht normal einkaufen warst im Supermarkt und so weiter. Wir sind alle nicht verhungert oder sowas in der Richtung. Ja. Aber ne, daran sieht man halt, ja, was allein nicht ins Restaurant gehen. Der Kulturbetrieb hat ja extrem drunter gelitten. Ne? Wenn du dafür solche Sachen kein Geld ausgibst, dann siehst du auf einmal, wie viel da halt weggeht. Und klar, das ist bei längst nicht allen von euch möglich. Und ich glaube, diejenigen, die da knapp haushalten müssen, die wissen das auch, dass sie da eng drin sind. Aber wer halt ein bisschen Spielraum hat, genau wie du sagst, der merkt dann sozusagen, ja, das bringt dann, und das rufe ich euch halt einfach nur an der Stelle zu, bringt halt auch eine Menge, wenn man so sich diese Budgets baut. Und es kann auch, habe ich neulich mit jemandem erst kürzlich gesprochen, es kann auch total motivierend sein.
Ja, total.
Zu sagen, anstatt so dieses mit dem schlechten Gewissen in den Urlaub zu gehen und so zu wissen, so, coole Sache, wir haben einen Flug schon bezahlt und Hotel ist auch schon bezahlt und wir haben trotzdem noch 2000 Euro, die wir jetzt in den, sag jetzt einfach mal, 2 Wochen oder 3 Wochen raushauen können. Yes.
Ja.
Das ist sehr befreiendes Gefühl auch.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das, und es ist auch generell, ich finde es motivierend zu sparen, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen spezifisch.
Ich glaube, das ist gar nicht so, bist du nicht so spezifisch. Das ist nicht für alle Leute, aber für manche
Leute.
Also
so ein konkretes Sparziel zu haben und dann habe ich so richtig, dann bin ich richtig motiviert, mich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zurückzuhalten. Und man wird auch kreativ im Sinne von den Freizeitaktivitäten, weil man muss nicht jeden zweiten Tag mit Freunden essen gehen. Es gibt auch andere Freizeitaktivitäten, man kann auch picknicken, man kann andere Dinge tun und die sind genauso spaßig und kosten im Zweifel weniger und da wird man eigentlich noch...
Ich habe das neulich letztendlich in einem Interview mitbekommen, weil jemand, eine Frau erzählt sozusagen, dass sie auch null sparsam war bis jetzt in ihrem Leben und das halt von zu Hause auch nicht mitbekommen hat und auch öfter mal im Dispo war und so weiter und dann hat sie das bei einer Freundin gesehen und deren Mann, wie die das cool halt machen, genau mit solchen Budgets und extra Sparkonten, das hat sie super motiviert, ja, dass sie sagt, das ist ja geil, dann hat man dann mal Rücklagen und dann kann man das Geld auch mit gutem Gewissen ausgeben. Das hat sie sich jetzt sehr stark vorgenommen.
Genau. Und Thema Urlaub haben wir jetzt auch schon gesagt. Am besten schon übers Jahr hinweg ein bisschen was zurücklegen für einen Urlaub auf das Tagesgeldkonto. Das ist gut aufgehoben, da könnt ihr drauf zugreifen, kriegt ihr noch ein paar Zinsen und es ist vor allem weit weg von eurem Girokonto, wo ihr es ausgeben könnt.
Ja, spielt auch eine Rolle.
Und plant vielleicht früh genug, diese Mehrausgaben im Sommer. Also wenn ihr schon wisst, okay, das wird ein Sommerurlaub, da habe ich noch keine Klamotten für. Ja. Oder es ist Sommer und ihr wisst irgendwie, ich würde jetzt gern Stand-Up-Paddling. Fragt doch mal im Umfeld nach, vielleicht hat irgendwer eins, was er eh kaum
Kleinanzeigen.
Benutzt. Kleinanzeigen ist so ein Thema, aber auch, also ich denke mir, wie viele haben so Hobby-Sachen zu Hause rumliegen, die sie nie nutzen?
Absolut.
Also
das, definitiv.
Ja, genau. Und Thema Tanken, auch gut vorplanen. Also wir haben auch, glaube ich, letztens noch einen Artikel dazu gehabt, wo man in Europa wie gut tanken kann. Den kann ich euch mal in den Shownotes verlinken. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, kann auch da ein bisschen was gespart werden. Das ist auch ganz clever, wenn ihr jetzt nicht, weiß ich nicht, um 12.20 Uhr in Deutschland tankt.
Autsch. Im Moment besonders Autsch, aber schon grundsätzlich Autsch.
Ja, das ist nicht ein guter Zeitpunkt. Sagen wir es mal so. Genau. Und dann machen wir weiter mit dem Finanztipp der Woche, diesmal von Saidi.
Ja. Also, ich habe ja schon, obwohl ich grundsätzlich, glaube ich, schon halbwegs sparsam bin und auf mein Geld achte, bin ich manchmal nicht so motiviert, meine Verträge zu wechseln. Es war vor langer Zeit, war es mal mein Handyvertrag, den ich ewig nicht abgedeckt habe. Früher war es mal mein Tagesgeldkonto, was ich Ewigkeiten herum liegen habe lassen. Und jetzt seit längerer Zeit war es mal, das ist schon ein paar Wochen her, die Handyverträge meiner Söhne. Die sind natürlich grundsätzlich nicht so hoch, ja, so viel müssen die jetzt nicht an Datenvolumen etc. haben. Und deswegen war ich nie motiviert, dafür maximal 5 Euro Ersparnis im Monat was zu tun. Weil irgendwie war mein Gedanke, da bin ich immer relativ rational bei solchen, ich muss mal meine Finanzen optimieren, Vertragswechsel und Geschichten, was ist denn mein Stundenlohn? Deswegen bin ich immer für meine Steuererklärung ziemlich motiviert, weil einen besseren Stundenlohn kriegst du in aller Regel nicht. Aber für 5 Euro, weiß ich nicht, ja, und dann aufs Jahr hochgerechnet 60 Euro, ja. Aber dann kam mir folgender Gedanke, und den hatte ich auch natürlich vor Jahren schon mal, wenn er es mir wieder gekommen, Saidi, realistischerweise, wie oft wechselst du die Handyverträge deiner Söhne? Das letzte Mal, dass du das gemacht hast, dürfte ungefähr vor 3 Jahren gewesen sein. Wirst du das die nächsten 3 Jahre, innerhalb von 3 Jahren, mehrmals machen? Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null, muss man sagen. Also ist dieser Wechsel, den du jetzt machst, nicht für 1 Monat und auch nicht für 1 Jahr, sondern für 3 Jahre. Okay, 5 mal 12 ist 60, mal 3 Jahre ist 180 Euro. Und das dann nochmal 2? Oh, das lohnt sich, Saidi. Auf geht's. Ja, und das war wirklich der entscheidende Punkt, dass ich mich dann mein Arsch an einem Samstagabend war es tatsächlich hochgekriegt habe, um die beiden Handyverträge zu wechseln.
Ja, dafür muss man auch ehrlich mit sich selber sein. Also es ist gut, dass du mit dir ehrlich bist und sagst, ich mach das auch erst wieder in 3 Jahren.
Ja, es ist einfach nicht realistisch. Es ist nicht realistisch, sich jedes Jahr diese Handyverträge. Ja. Natürlich würde es gehen, aber die Erfahrung zeigt, machst du nicht.
Vor allem, wenn es eh schon ein günstiger Vertrag ist, das verstehe ich auch so ein bisschen.
Genau. Aber wenn du das so hochrechnest, sozusagen die Lifetime Value für dich selber, die Lifetime Value dieser Ersparnis, dann bist du mehr motiviert.
Das stimmt. So, dann kommen wir zu den User-Fragen. Die erste ist von Lily of the Valley H24. Welcher ETF neben dem IMI sollte man zusätzlich zum Vermögensaufbau haben?
Also, muss gar keiner. Ne? Muss man ganz klar sagen. Es reicht völlig, wenn du so einen IMI-ETF nimmst, der deckt 99% des weltweiten Aktienmarktes ab. Viel mehr Streuung geht nicht. Ja? Jetzt könnte ich lange über 811 reden. Also wenn du deinen MSCI World hast und so weiter, ja, dann kannst du zu deinem MSCI World auch schnell mal einen Schwellenländer-ETF, Emerging Markets und Small Caps-ETF dazu kaufen. Musst du alles nicht machen. Es reicht völlig, wenn du dein Investment einfach auf so einen IMI-ETF umstellst und gut ist. Und mehr Spezialisierung brauchst du nicht. Denn nochmal, der ist intern so stark gestreut, da wirst du mit keinem zusätzlichen ETF wirklich mehr Streuung hinzufügen können.
Genau. Dann machen wir weiter mit Bokeh-Beats. Aktien oder Depot an Kinder oder Verwandte übertragen?
Naja, also grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Es geht halt vor allen Dingen wahrscheinlich darum, wie hoch und wie viel. Ich vermute jetzt mal, dass das Thema Steuer dahinter steckt. Ja, wenn du schon relativ viel da hinten hast in Aktien oder auf dem Depot und gedenkst, das an deine Kinder zu vererben, dann macht es tatsächlich Sinn, da relativ früh was zu vererben. Ja, deine Kinder haben alle 10 Jahre, jedes Kind, 400.000 Euro Freibetrag. Und wenn du da drüber kommen würdest, ja, dann kracht es halt schon rein mit der Steuer. Also insofern macht es schon Sinn, frühzeitig, sprich deutlich vor deinem Tod, muss man sonst deutlich so sagen, zumindest ein Teil vielleicht oder auch wie auch immer, ja, also dieses 400.000 Euro Freibetrag so weit wie möglich auszunutzen, in dem Bewusstsein, dann ist es weg. Ne? Also wollen wir hoffen, dass du es nicht selber brauchst.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass du dann natürlich in dem Moment, wo es unentgeltlich ist, also wo deine Kinder nichts dafür machen müssen, dass du keine Kapitalertragssteuer bei der Übertragung bezahlst. Ja. Das bedeutet, dass aber deine Kinder, das ist dann nicht der Reset, sondern deine Kinder, wenn sie dann irgendwann mal Steuern zahlen, für die gilt quasi deine Anschaffungskosten. Das ist nicht ein Reset, wenn du quasi das jetzt überträgst, dann wird der Kurs genommen an dem Tag, wo du überträgst, sondern der Tag, an dem du gekauft hast. Vielleicht das nochmal als Hintergrund dazu.
Und nicht vergessen, weil das steht meistens in Kombination damit, ne? Also in diese 400.000 Euro Freibetrag jetzt bei den direkten eigenen Kindern zählt natürlich auch eine Immobilie mit rein, weil da wird es dann meistens knapp mit den 400.000.
Genau, also wenn du es planst, schon in weiser Voraussicht, um möglichst wenig Schenkungs- und Erbschaftssteuer zu machen, kann sich das gegebenenfalls lohnen. Dann haben wir noch eine Frage von Kaubimaus. Was geht an Altersvorsorge, 10 bis 15 Jahre Anlagehorizont mit 62 Jahren?
Also mit 62, ne? Also gehen wir mal von aus, so Größenordnung noch 5 Jahre bis zur Rente, vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil wenn man schon 62 ist, gehen wir vielleicht auch ein bisschen früher gehen. Also die Frage ist natürlich erstmal, was brauche ich bei Renteneintritt? Bin ich da grundsätzlich versorgt? Passt das so? Kann ich da meinen Lebensstandard halten, weil meine gesetzliche Rente so hoch ist, weil ich mietfrei wohne, weil ich eine andere Altersvorsorge habe? Wenn ich da aber einen Teil des Geldes in Größenordnung 5 Jahren brauche, ja, dann nur ganz konservativ. Ja, dann reden wir über Tagesgeld, vielleicht ein bisschen Festgeld oder Geldmarkt-ETFs, so, also ganz so langweilige Sachen. Wenn ich aber sage, ich muss an das Geld tatsächlich erstmal nicht ran, weil sie auch schreibt hier 10 bis 12 oder 15 Jahre Anlagehorizont, dann kann ich auch mit 62 noch in Aktien-ETFs investieren. Gedanklich dann halt nicht für zum Renteneintritt, sondern Anlagehorizont 15 Jahre, dann eher halt so, sag ich mal, für deine späteren 70er, also für den zweiten Teil deiner Rente, ist kein Problem, auch da anzulegen, während wir ja sowieso sagen, grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen wie auch immer, aber schon immer auch signifikanten Anteil vom Geld auch in der Rente in Aktien und Aktien vor ETFs vor allen Dingen zu halten.
Genau, und das war's mit der heutigen Folge. Danke dir, Saidi, zu unserer sommerlichen Sommerfolge heute.
Danke dir, Sophie, fürs Vorbereiten.
Gerne, und wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da und gerne auch eine Bewertung, das hilft uns. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Und ja, freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinhört. Und insofern, wer jetzt wegfliegt oder wer fährt, einen schönen Urlaub.